Herzlich willkommen zu Security on Air, der Podcast für alle, die sich für Informationssicherheit und Datenschutz interessieren. Heute sprechen wir über die NUC-Kommunikation. Und nein, das hat nichts mit der Schnullermarke zu tun, sondern die Notfall- und Krisenkommunikation. Wobei, wenn die gut geregelt ist, hat das tatsächlich etwas Beruhigendes. Gerade dann, wenn es richtig unruhig wird. Und genau darum geht es heute. Was passiert, wenn nichts mehr geht? Und wer dann eigentlich noch spricht? Mit am Mikrofon sind Sandra Kleven, unsere Expertin für Business Continuity Management, und Benjamin Rath, Auditor für Systeme zur Angriffserkennung. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo, ich freue mich auf einen interessanten Austausch.
Gerade für Betreiber kritischer Infrastrukturen ist ein Ausfall nicht nur ein technisches Problem. Es ist immer auch eine Kommunikationskrise. Und trotzdem wird die Kommunikationskomponente oft unterschätzt. Warum ist das so?
Naja, der Fokus liegt ja hier klassisch immer auf der Wiederinbetriebnahme, ne? Wenn da irgendwie Services ausgefallen sind, da irgendwelche Störungen massiv angefallen sind, gerade in der IT-Security oder auch bei Strom oder Personal, dann sind die erstmal natürlich hektisch und versuchen alles wiederherzustellen. Und da wird die Kommunikation oft stiefmütterlich betrachtet. Also so die Annahme zu sagen, wir klären das dann in dem Moment spontan, funktioniert halt im Ernstfall nicht, ne? Missverständliche Aussagen und dann sind die Zuständigkeiten unklar und dann hat man ja, wie gesagt, auch in Berlin schön gesehen, wie das dann zu irgendwelchen Spekulationen und entsprechender Diskreditierung der Unternehmen führt. Das ist schlecht.
Und wenn man jetzt so einen Notfall oder eine Krise hat, wer sagt dann eigentlich was und über welche Kanäle?
Also es macht immer Sinn, sich vorab Gedanken zu machen und einen Krisensprecher zu benennen. Also zum Beispiel die Geschäftsführung oder die Abteilung Marketing oder ein Pressesprecher. Der Verantwortliche liefert dann das Lagebild. Aber es gibt einen Maulkorb für die anderen Mitarbeiter. Also nicht jeder kommuniziert nach außen irgendwelche wilden Sachen.
Aus technischer Sicht kann man natürlich noch dazu sagen, dass man Kommunikationskanäle auch immer unabhängig von der eigenen IT-Infrastruktur anlegen muss. Das heißt, für intern soll es Notfallkanäle geben wie Telefonketten, Messenger, gegebenenfalls Papierlisten, Betriebsfunk bei größeren Geländen und extern eine Webseite, eine Notfallseite auf der Webseite, Social Media, Presse, vielleicht sogar Satellitentelefone. Ne?
Es war ja eben schon mal die Rede von einem definierten Krisensprecher. Welche Rollen und Verantwortlichkeiten müssen denn in der Regel vorher definiert sein?
Also vorab lohnt sich da definitiv ein Blick in den Grundschutz, hier gerade die 200-4. Genauer auf das Ziel der BAO, das heißt, das ist eine besondere Aufbauorganisation. Und hier heißt es ganz klar, es sind komplexe Notfall- und Krisensituationen koordiniert zu bearbeiten und dabei alle relevanten Schnittstellen geeignet zu bedienen. Daher müssen im Vorfeld Aufgaben, Rechte und Pflichten festgelegt werden. Der Krisenstab, der hier gebildet wird, sollte daher dringend auch folgende Rollen klar definieren. Also es muss eine klare Leitung geben. Diese muss von der Geschäftsführung benannt werden. Es muss nicht zwingend der Geschäftsführer sein, aber schon jemand, der im Unternehmen dann bekannt ist und der dementsprechend dann halt auch die Hoheit über diesen Krisenstab hat. Es muss einen Sprecher für interne und externe Kommunikation geben. Hier hatten wir eben schon mal Pressesprecher Marketing als Beispiel. Es sollte Forensiker geben oder jemanden aus der IT für die Lagebewertung und gerade bei IT-Vorfällen für die Beweissicherung. Recht und Datenschutz für die regulatorische Einordnung, das heißt der Datenschutzbeauftragte, Anwälte, die Legal-Abteilung des Unternehmens muss eingebunden werden. Und ganz wichtig, Dokumentation und Protokollführung. Alles aufschreiben, was passiert, alles aufschreiben, was bestimmt wird, alles aufschreiben, was kommuniziert wird, um halt im Nachgang halt auch ganz klar im Lessons Learned dann aufarbeiten zu können, welche Entscheidungen wurden denn wann getroffen und wieso wurden diese getroffen, auf welcher Grundlage. Und natürlich ganz klar, wenn wir schwere Notfälle, Unfälle mit Personenschaden, psychologische Betreuung ist auch ganz wichtig, damit die Mitarbeiter dementsprechend, die dieser doch extremen Situation ausgesetzt werden, dann auch betreut werden. Und natürlich Entscheidungsbefugnisse. Diese müssen klar geregelt sein, damit es nicht zu Abstimmungsschleifen kommt.
Was sind denn so die typischen Fehler in der Krisenkommunikation, die du, Sandra, in der Praxis immer wieder siehst?
Naja, meistens ist es das zu späte Reagieren. Ne? Sie wollen immer erstmal alles klären und dann die Informationen nach außen geben. Und dann ist es immer so ein bisschen schwierig, weil dann sind schon Spekulationen gelaufen, dann ist eventuell die Presse schon involviert, dann werden irgendwelche Gerüchte in die Welt gesetzt. Und Das sind dann oft widersprüchliche Aussagen, die dann da aufeinandertreffen. Und das ist immer sehr schwierig. Also diese Wahlgeschichte, die wir gerade in den Medien verfolgt haben, war so ein typisches Beispiel. Der eine Hü, der andere Hott. Und dann waren halt eben auch die Aussagen oft nicht passgenau zu dem, was jetzt der Tierarzt sagt und was andere sagen. Und das ist hier für uns praktisch ein super Beispiel, weil oft ist es dann so, dann wird zu technisch kommuniziert. Oder es wird halt nicht zielgruppengerecht, also nicht auf die Kunden spezifisch zum Beispiel, nicht empathisch genug. Gern genommen wird auch immer Beschönigung oder Intransparenz, ne, dass man nicht alles sagt. Und gerade ganz schlimm wird es dann, wenn es keine Abstimmung zwischen den internen und der externen Kommunikation gibt. Und was auf jeden Fall in der heutigen Zeit ein ganz großes Thema ist, ist Social Media. Das sollte man auf gar keinen Fall unterschätzen. Ne? Auch da, wie gesagt, unser Wahl oder eben auch der Berliner Stromausfall sind da ein prima Beispiel, was da dann wirklich, wie man heute neumodern so schön Shitstorm sagt, was dann da so abgeht und was dann eben für die Reputation auch sehr schlecht sein kann fürs Unternehmen.
Da hast du ein gutes Thema erwischt. Gerade bei sozialen Medien sollte der Reputationsschaden nicht unterschätzt werden. Welche Gerüchte heute in Minuten und nicht in Tagen entstehen. Und diese Gerüchte können Unsicherheiten schüren und massiven Schaden anrichten. Besonders im Social-Media-Raum wird Schweigen ja recht schnell als Kontrollverlust interpretiert. Daher ist eine klare und schnelle Kommunikation besonders wichtig. Es kann Vertrauen stabilisieren. Und wenn es erstmal nur Aussagen sind, die es ist uns bewusst, dass ein Problem vorliegt oder wir arbeiten bereits dran oder ähnliches, wartet man zu lange mit der Kommunikation, verliert das Unternehmen die Deutungshoheit und die Community füllt die Lücken selbstständig. Mitunter halt mit Vermutungen, die dem Unternehmen eher schaden.
Habt ihr denn Beispiele, wo gute oder schlechte Kommunikation den Unterschied gemacht hat?
Ja, gutes Beispiel war die Antem, ein großes Unternehmen. 80 Millionen Personendatensätze sind damals abhanden gekommen, also der Super-GAU im Datenschutz. Und da hat der CEO, also der Chef, persönlich die Kommunikation übernommen. Der hat das frühzeitig da alle informiert, hat eine Hotline schalten lassen und somit seine Reputation gerettet. Da war eben auch gute Kommunikation, also diese frühe Information, die klaren Botschaften, was passiert ist, die regelmäßigen Updates, die dann immer kamen. Und so konnte er das Vertrauen stabil halten, weil sowas kann schnell ein Super-GAU werden. Gibt aber auch durchaus schlechte Beispiele. Wenn wir mal an die Vattenfall denken, das AKW Krümmel, als es da den Vorfall gab, da wurde erstmal abgewiegelt, es wurde nicht klar informiert, was da genau passiert ist. Das wurde dann in den Medien sehr negativ breit getreten und hat also Vattenfall wirklich schlecht dastehen lassen. Oder auch, wenn man bedenkt an die ADAC, diese Gelber-Engel-Abstimmung, die es mal vor Jahren gab, die war ja manipuliert und das wurde dann vertuscht. Und als das rauskam, haben dann ganz, ganz viele Mitglieder ihrer Mitgliedschaft im ADAC gekündigt. Und diese Negativfälle haben dann natürlich alle gemeinsam, dass sie zu spät oder unvollständig sich das eingestehen, dass sie dann was zu melden hätten, das eher abwiegeln, ne? Also so tun, als wenn da gar nicht so viel los gewesen wäre und eben auch kaum Empathie gegenüber Betroffenen entwickeln, ne? Die dann ja doch irgendwie Sorgen haben. Und ja, wenn es dann keinen erkennbaren Plan für weitere Updates, Zuständigkeiten oder dahinterliegende Maßnahmen gibt, dann ist das schon sehr, sehr schlecht fürs Unternehmen.
Da stimme ich dir zu. Gerade bei Cybervorfällen gilt natürlich auch, dass nicht nur der Angriff schadet, sondern vor allem auch der Eindruck, der vom Unternehmen dann entsteht, die Organisation die Lage nicht im Griff hat oder dass die Öffentlichkeit nicht ernst genommen wird oder Betroffene abgewiegelt werden und das alles halt ein bisschen, ich sag mal, salopp behandelt wird nach außen hin.
Ja, genau. Also ich sage das immer, dass es Sinn macht, früh zu bestätigen, dass man einen Vorfall hat. Also das wollen die Unternehmen natürlich immer nicht gerne. Die wollen sich keine Blöße geben. Aber es funktioniert halt sehr gut. Wenn man früh bestätigt, ja, wir hatten da einen Vorfall, das und das ist bereits bekannt, bei dem anderen prüfen wir gerade noch, was da los ist, dann entsprechend empathisch kommunizieren, also die Kunden zum Beispiel, wenn Kundendatensätze abhanden gekommen sind, auch abholen und sagen, dass Folgendes passiert, es sind die und die Datensätze betroffen, es kann aber nichts weiter passieren oder wir arbeiten dran. Ne? Also ja, eben, dass man da offen und ehrlich mit umgeht und eben auch einen festen Takt für weitere Updates dann einsetzt. Selbst wenn man nur sagt, wir können noch nicht mehr sagen, die IT-Abteilung ist noch dran oder der Forensiker ist da. Und eben für die Leute, die sich wirklich extrem Sorgen machen, dann auch Hilfsangebote bereitstellen. Zum Beispiel, dass man eine Hotline hat, wo man anrufen kann. Oder eben ne, diese, was Benny gerade sagte, diese Notfallseite im Internet oder FAQs. wo die Leute sich dann halt informieren können. Und unser Fazit fürs BCM ist das immer der wertvollste Punkt. Ne? Gute Kommunikation verhindert zwar den Vorfall nicht, aber sie reduziert auf jeden Fall den Schaden für das Vertrauen und für die Reputation. Also dass aus dem technischen Schaden jetzt nicht auch noch was Ernstes Zusätzliches wird. Und wenn man sich die Beispiele, die ich vorhin genannt habe, anguckt, dann sieht man, dass die transparente Krisenkommunikation eben den Vertrauensverlust auch begrenzen und insbesondere dann Vertuschungsvorwürfe auch vermeiden kann.
Und welche Lösungen zur Vorbereitung haben sich in der Praxis so bewährt?
Naja, Out-of-Band-Kommunikation ist so ein Stichwort, ne? Also externe Plattformen, sichere Messenger-Dienste zu benutzen, sich auch im Vorfeld schon vorzubereiten, ne? Also Kommunikationsleitfäden oder Textbausteine praktisch wie so ein Skript in der Schublade zu haben und die dann rausziehen zu können im Zweifelsfall und dann nicht erst bei Null anfangen zu müssen. Beispiele wäre so, ich mache einen Aushang am Kundencenter, ne? Oder wir haben jetzt auf dem Anrufbeantworter einen Spruch, wir arbeiten bereits an der Störung, bitte haben Sie etwas Geduld, informieren Sie sich auf unserer Homepage oder eben eine automatische Mail-Antwort, wenn jemand eine E-Mail schreibt, dann eben entsprechende Pressemitteilungen für die Erstaussagen, die man zu verschiedenen Szenarien ja durchaus vorbereiten kann. Und ja, was ich meinen Kunden immer empfehle, in den Krisenhandbüchern eben diese klaren Abläufe auch vorab festzulegen, damit man im Notfall nicht wie eine Horde kopfloser Hühner durch die Gegend rennt und was Falsches sagt, sondern eben sich im Vorfeld mit den verschiedenen Szenarien beschäftigt, da vielleicht auch Workshops macht oder eben sich an den BSI-Grundschutz orientiert. Da gibt es dann ja auch noch Medien- und Kommunikationstrainings für Führungskräfte, die man dann entsprechend nutzen könnte. Und ja, so kann man sich gut vorbereiten, sodass man dann im Prinzip im Notfall ja alles da hat, was man braucht und nicht mehr großartig Probleme hat.
Ganz wichtig ist natürlich auch das Thema Redundanzen. Das heißt, Kontaktlisten, das Notfallhandbuch oder Krisenhandbücher oder Logbücher für die Dokumentation müssen offline verfügbar sein. Und sie sollten auch nicht nur an einem Ort einmalig verfügbar sein. Es bringt ja nichts, wenn alles im Notfallraum lagert und ein Feuer im Notfallraum ausbricht und alle Offline-Daten sind nicht mehr verfügbar. Das ist halt ganz wichtig.
Wie stellt man denn sicher, dass diese Kanäle im Ernstfall auch wirklich funktionieren?
Naja, man sollte das regelmäßig testen, ne? Unter realistischen Bedingungen. Also durchaus schon mal die Notfallnummern zu ungewöhnlichen Zeiten anrufen, ohne Vorwarnung. Also habe ich mal gemacht. Man macht sich nicht beliebt, aber das spielt an dieser Stelle keine Rolle. Ja, schlecht laufende Übungen sollten genauso dokumentiert werden wie Sachen, die gut laufen, einfach um entsprechende Verbesserungen herbeizuführen. Die Simulation von Totalausfällen, also dass ich dann keinen Zugriff mehr im Prinzip auf meine Standard-IT habe. Ich kann meinen Laptop nicht mehr benutzen, ich kann mich nicht mehr ins Netzwerk irgendwo reinbringen, mein Standardrechner vor Ort im Büro ist kompromittiert. Auch sowas sollte man sich überlegen. Wie habe ich da irgendwie Möglichkeiten, anders zu agieren und wo liegen die Sachen dann? Und da bin ich dann wieder ganz bei Benny, dass man auch mal Sachen in ausgedruckter Form, muss man natürlich aktuell halten, aber dass man die an verschiedenen Stellen eventuell dann auch analog liegen hat. Ja, da müssen natürlich alle Beteiligten, die da in irgendeiner Form tätig werden müssen, entsprechend geschult sein, nicht nur die IT. Und ja, diese Listen müssen gepflegt werden, ne, und aktualisiert werden. Also wir hatten früher ein Notfallhandbuch im Rechenzentrum und da gab es immer vorne so eine Kontaktliste und die musste dann halt regelmäßig geprüft werden. Und wenn sich was geändert hat, wurde diese Liste aus dem Handbuch entfernt und die neue Liste, die aktuelle, wurde dann dort hinterlegt. Da muss man halt nur drauf achten.
Genau. Wie schon gesagt, immer darauf zu achten, dass es technische und organisatorische Redundanzen gibt. Sei es nun bei den Servern, den Dienstleistern, digital, analog, aber auch ganz wichtig beim Personal. Das ist Stellvertreterregelung oder gerade wenn eine Krise ist nicht nach 5 Stunden in der Regel vorbei, wenn sie mehrere Tage geht. Es muss Stellvertreterregelungen für jede wichtige Rolle im Krisenstab geben, damit im Zweifel jemand auch nach ein paar Stunden nach Hause geschickt werden kann, um mal die Augen zuzumachen. Jeder weiß, wenn man überarbeitet ist, ausgebrannt ist, dann trifft man keine guten Entscheidungen mehr. Und das muss man natürlich auch an dieser Stelle berücksichtigen.
Was können denn Unternehmen aus den Ereignissen wie dem Berliner Stromausfall lernen?
Das ist tatsächlich ein sehr schönes Beispiel. Also kritische Infrastrukturen brauchen einfach echte Georedundanz. Die Redundanz war in diesem Fall zwar vorhanden, aber leider auf derselben Schiene. Also es waren ja stromführende Kabel und die lagen halt alle auf derselben Schiene. Fackel ich die ganze Schiene ab, ist alles weg. Und wenn sowas passiert, dann eben auch klar kommunizieren, was das tatsächliche Problem ist. Ne? Das hätte gerade in Berlin den Shitstorm in den sozialen Medien definitiv reduziert. Wenn man den Kunden verständlich erklärt, warum es so ist, warum etwas geht oder eben nicht geht, dann kann man diese ganzen Missinterpretationen und diese Gerüchteküche eben auch unterdrücken.
Da angehängt natürlich auch das Thema Kommunikation. Es sollte auch ohne Strom funktionieren oder ohne die IT. Früher gab es einen Meldeblock bei der Bundeswehr. Jeder, der damals noch da war, kennt das wahrscheinlich. Ein Meldeblockzettel ausgefüllt und dann wurde der Melder losgeschickt, die frohe Botschaft übermitteln oder Funk. Und ganz wichtig natürlich auch, ist es zu klären, wer ist wo und wie zu erreichen. Das heißt, wenn jemand aus dem Krisenstab ausscheidet, abgemeldet wird, wie auch immer, abmelden bei der zentralen Kommunikationsstelle. Und Abhängigkeiten bedenken. Telekommunikation. Es wird oft unterschätzt. Früher, analoge Telefonie ging auch ohne Strom. Diese Minderspannung, die über die TAE-Dose kam, hat gereicht, um das Telefon zu bedienen. Heutzutage, wo es eigentlich fast nur noch IP-Telefonie gibt, ist das ohne Strom nicht mehr möglich. Notruf anrufen über das Haustelefon, was über den Voice-over-IP-Anschluss der Telekom läuft. Wenn der Strom weg ist, ist der Router aus und dann funktioniert auch die Telefonie nicht mehr. Das sind alles Dinge, die man berücksichtigen muss.
Genau, das ist dann in so Krisensituationen tatsächlich immer ganz wichtig. Ne? Die betreffen immer mehrere Akteure gleichzeitig. Und da ist es dann entscheidend, dass man das Ganze koordiniert und sich eben unter anderem auch auf Kaskadeneffekte zum Beispiel vorbereitet. Ein Thema ist immer so Satellitentelefone, gerade bei unseren Stromkunden, damit die unter Umständen noch den vorgelagerten Netzbetreiber erreichen können, wenn tatsächlich nichts mehr geht, weil das Telefon nicht mehr funktioniert ohne Strom. Und das Ganze sollte man natürlich auch üben, mindestens einmal jährlich und dazu eine realistische Planung aufstellen. Diese Übungen wirklich so gestalten, dass sie realitätsnah sind, ne? Und nicht nur irgendwelche Theorie. Und das finde ich immer ganz wichtig und dann eben diese Handbücher eben auch auf Stand halten.
Ja, ganz wichtig natürlich auch, ein ungelesenes Handbuch ist kein BCM. Scheitern in Übungen ist wertvoll. Und zwar wertvoller als das perfekte Dokument. Ne? Also müssen wir uns immer alle bedenken, Retrospektive ist so wichtig, besonders nach einem echten Krisenfall oder Notfall sind die Erfahrungswerte, die das Unternehmen sammeln konnte, von unschätzbarem Wert und sollten im Lessons Learned im Nachgang unbedingt aufgearbeitet werden.
Ja, da haben wir mal ein schönes Beispiel, die Notbeleuchtung in den Toiletten. Wir haben eine Stromausfallübung gehabt und haben dann festgestellt, dass in einem Bürogebäude, wo die Toiletten sehr verschachtelt, nicht mit Tageslicht ausgestattet sind, dann plötzlich die Mitarbeitenden, die sich dort gerade aufhalten, im wahrsten Sinne des Wortes im Dunkeln stehen und dort nicht mehr rauskommen. Das war so ein Lessons learned aus einer Übung.
Ja, Licht ist so eine Sache. Da fällt mir ein, das haben wir in diversen Audits im Bereich 27001 schon gesehen, wenn wir das Rechenzentrum mal begutachten. Überall gibt es Notfallbeleuchtung, Notfalllampen an der Wand. Die stecken dann in so tollen Halterungen und in dem Moment, wo der Strom ausfällt, fällt der Strom, die Stromzufuhr zur Halterung aus und die Lampe geht automatisch an. Das ist toll, aber dafür muss die Lampe halt auch angeschaltet in dieser Halterung stecken. Und die Kollegen sparen dann da immer ganz gerne am Akku und wollen den Akku schonen und stellen diese Lampe ausgeschaltet in die Halterung. Und in dem Moment passiert genau nichts. Und der Admin oder der Techniker, der sich im Serverraum aufhält, die ja meistens ohne Fenster sind, also auch sehr dunkel, sind bei einem Stromausfall dann natürlich, ja, werden dann im Dunkeln gelassen, wie man so schön sagt.
Ja, genau. Und das ist immer gern genommen. Da kann man nur hoffen, dass man eine Taschenlampe oder ein funktionsfähiges Handy dabei hat, eine Taschenlampenfunktion. Ja, aber auch der Leiter im Krisenstab, ne, wenn, wie du vorhin schon sagtest, wenn das da keine Stellvertreterregelung gibt und dass dann keiner startet und keiner auch diese Ergebnisse weiterführt und diese Feststellungen dann entsprechend plant, dann bringt uns das ganze BCM nichts, ne?
Wie bringt man denn eigentlich das Management dazu, das Thema auch ernst zu nehmen und nicht einfach nur zu delegieren und danach nicht mehr zu gucken, worum es da eigentlich ging?
Naja, in erster Linie muss man die abholen an der Stelle, wo es weh tut. Ne? Also die Auswirkungen auf das Geschäft, auf den Umsatz und die Reputation aufzeigen. Das ist eigentlich das, was immer ganz gut hilft. Mit Praxisbeispielen oder reale Vorfälle, die stattgefunden haben, nochmal aufarbeiten. Gerne auch Szenarien, Workshops, ne, die mit dem Management zusammen durchführen, dass die nochmal ein Gefühl dafür kriegen, was kann uns eigentlich passieren. Und dann jetzt ist natürlich auch schön die NIS 2. Also die haben ja regulatorische Anforderungen. Die NIS 2 sagt ganz klar, wir müssen uns da gut aufstellen. Der Cyber Resilience Act sagt nochmal was dazu, müssen wir uns aufstellen. Und da muss man eben dann auch die dahinterliegenden Haftungsrisiken für die Geschäftsführungen transparent machen, damit die wissen, was auf sie zukommt.
Genau. Wichtig ist da natürlich auch immer der Unterschied zwischen Delegieren und Abschieben, ne? Also, dass man sich auch weiterhin für das Ergebnis interessiert. Und das fordern auch die Normen wie die ISO 22301 oder BSI Grundschutz 200-4, nämlich dass die oberste Leitung die korrekte Umsetzung kontrolliert und die Verantwortung beim Risiko-Owner, also dem Management, verbleibt.
Also wenn wir eins mitnehmen können, dann wohl, dass die Technik sich reparieren lässt, Vertrauen aber deutlich schwerer wieder aufgebaut wird. Und genau deshalb beginnt gutes Krisenmanagement lange vor der Krise. Wer vorbereitet ist, klare Rollen definiert hat und auch ohne IT handlungsfähig bleibt, behält die Kontrolle intern wie extern. Denn in der Krise gilt, Geschwindigkeit, Klarheit und Glaubwürdigkeit schlagen Perfektion. Und genau daran messen Kunden, Partner und Öffentlichkeit am Ende die Professionalität eines Unternehmens. Stimmt's?
Ganz genau, immer schön resilient bleiben.
Dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank ihr beiden für diese praxisnahen Einblicke in die Notfall- und Krisenkommunikation. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fragen zum Thema NUC-Kommunikation, BCM oder allgemein zu den Themen Datenschutz und Informationssicherheit haben, sind wir gerne für Sie da. Besuchen Sie uns auf unserer Webseite unter anmate.de oder rufen Sie uns einfach unter der 040 229 47190 an. Und auch wenn Sie Anregungen oder Feedback zu unserem Podcast haben, schreiben Sie uns gern unter podcast@anmate.de. Ansonsten hören Sie weiter rein, teilen Sie die Folge und setzen Sie die Tipps direkt um. Bis bald bei Security on Air. Tschüss!
Tschüss.
Tschüss.